Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Autor und Jurist Ronen Steinke. Er ist außerdem preisgekrönter Journalist und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Herzlich willkommen im Studio, Herr Steinke.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Steinke, ich möchte gern mit Ihnen zusammen mal kurz nach New York City gucken. Da hat gerade ein Wettbewerb stattgefunden, an dem bin ich hängen geblieben. Da wurde vergangene Woche nämlich der Evil Laugh Contest ausgetragen, also der Wettbewerb im teuflischen Lachen. Wie klingt denn Ihre Lache, wenn Sie so richtig hämisch-teuflisch werden, Herr Steinke?
Oh, teuflisch. Ja, so richtig böse ist es ja eigentlich nicht, wenn man lacht. Ich glaube, Leute, die lachen, die sind schon mal, denen geht schon mal etwas Diabolisches ab, nämlich etwas Verkrampftes. Und ich glaube, die richtig Bösen, das sind diese tonlos Lachen, diese nur die Zähne fletschen und dann so ganz leise, heiser ein kleines, wie so ein Schmirgelpapiergeräusch nur von sich geben.
Also so ein, wenn Sie nicht wollen, dann mache ich mal so. Oder so? Okay, so in die Richtung.
Voldemort.
Wir lachen heute nicht nur teuflisch, wir schauen natürlich auch wie immer auf das, was wichtig ist und schauen als erstes auf den Internationalen Strafgerichtshof. Der hat unter anderem Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und gegen den Anführer der Hamas im Gazastreifen al-Sinwar beantragt. Ronen Steinke ist Jurist und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und er ist heute mein Gast, um die Themen dieses Tages gemeinsam zu sortieren. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Karim Khan, der hat Haftbefehle beantragt. Und zwar sowohl gegen den israelischen Premier Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Gallant, als auch gegen drei führende Köpfe der Hamas-Spitze, darunter der Anführer der Hamas im Gazastreifen, Sinwar. Bevor wir da drauf schauen, ist, denke ich, nochmal eine Begriffsklärung wichtig. Es gibt ja den Internationalen Gerichtshof. Das ist ein Organ der Vereinten Nationen zur Anhörung von Streitfällen zwischen Ländern. Und der, um den es jetzt geht, ist aber nicht der, sondern das ist der Internationale Strafgerichtshof. Das ist kein Organ der Vereinten Nationen und hat als Ziel eben die strafrechtliche Verfolgung von Einzelpersonen. Ronen Steinke kann das viel besser erklären. Er ist, wie gesagt, Jurist und Journalist. Und Herr Steinke, mich würde interessieren, wie Sie auf die Reaktionen wiederum reagieren. US-Präsident Joe Biden hat den Haftbefehl gegen Netanyahu kritisiert und der hat gesagt, entgegen den Anschuldigungen gegen Israel handelt es sich nicht um Völkermord. Hat er recht?
Ja, es handelt sich nicht um Völkermord, aber interessant ist, dass Joe Biden ja gerade nicht damit den ICC kritisiert, denn der ICC hat gerade auch gar nicht behauptet, es sei Völkermord. Wenn man anguckt, der Haftbefehl, der jetzt beantragt worden ist gegen die israelische Seite, erhebt den Vorwurf von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, konkretes Aushungern der Bevölkerung und das Wort Genozid findet sich ja nirgends. Und deswegen, also Joe Biden, wenn er da sagt, dass das kein Völkermord ist, dann fällt eigentlich auf, dass er damit nicht den ICC in die Schranken weist. Und auch in Deutschland, wir haben gesehen, das Außenministerium hat auch so ein bisschen versucht, auf Distanz zu gehen, aber eben auch nicht gesagt, Herr Netanyahu ist hier die verfolgte Unschuld, sondern auch das im Raum stehen lassen.
Das stimmt, das finde ich auch interessant. Das Auswärtige Amt, ich habe sie nochmal rausgesucht, hat mitgeteilt, dass durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden ist. Also ich finde auch, das ist keine inhaltliche Äußerung, klingt auch so ein bisschen verdruckst, aber da ist ja trotzdem so ein Argument drin, was ich jetzt auch doch breiter wahrnehme, nämlich diese Frage, warum ist am gleichen Tag diese Beantragung vonstatten gegangen, weil das eben doch ja suggeriert, da die eine Seite, da die andere Seite und das eben so eine Gleichsetzung suggerieren könnte.
Wobei das auch ein bisschen ein konstruiertes Argument oder konstruierter Einwand ist. Also die Sachlage im Nahen Osten ist ja bedrückend genug und eigentlich auch nicht so schwer zu sortieren. Wir haben auf der einen Seite die Hamas, die vollständig auf verbotene Methoden der Kriegsführung setzt. Also geächtete, verbotene Methoden, Attacken auf Zivilbevölkerung, Raketen auf Wohngebiete. Die tragen keine Uniform, die schlafen nicht abgesondert von der Zivilbevölkerung in Kasernen, sondern die mischen sich bewusst unter die Zivilbevölkerung, um arme Menschen, Zivilistinnen und Zivilisten in die Schusslinie hineinzuzerren. Das ist verbrecherisch von A bis Z. Und auf der anderen Seite, das israelische Militär arbeitet anders, trägt Uniform, hält sich im Grunde genommen an die Regeln der Kriegsführung, wie wir sie in der Hager Landkriegsordnung im Völkerrecht haben. Aber in seiner Verteidigung gegen die Attacken der Hamas schlägt Israel über die Stränge und das schon seit Monaten und ignoriert auch alle Appelle, aufzuhören mit dem Abdrücken und mit dem Verhindern, dass Hilfslieferungen in den Gazastreifen hinein können. Israels Armee setzt offenbar bewusst, so kann man das nur noch deuten inzwischen, darauf, dass die Menschen hungern, dass die Menschen Not leiden. Und mit die Menschen meine ich eben nicht die Kombattanten der Hamas, um die wäre es dann nicht schade, sondern die Zivilbevölkerung. Das ist verbrecherisch. Das ist oft gesagt worden von vielen Menschen in der Politik, in der amerikanischen Politik übrigens auch, in der deutschen auch. Und das lässt sich so zusammenfassen, beide Seiten verdienen hier Kritik auf je unterschiedliche Weise, aber es wäre falsch zu sagen, hier ist nur eine Seite kritikwürdig unterwegs. So, ist das jetzt eine Gleichsetzung? Das würde ich jetzt ein bisschen plump finden, das ist doch keine Gleichsetzung. Und dass der Internationale Strafgerichtshof von Beginn an gesagt hat, er appelliert an alle Seiten, sich hier in das humanitäre Völkerrecht zu halten und dass er das jetzt auch weiterhin konsequent tut, mit der Folge, dass auch alle Seiten sich hier einen Vorwurf anhören müssen, ich kann mich da nicht richtig drüber aufregen, ehrlich gesagt.
Jetzt hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Hart heute Morgen ein Interview im Deutschlandfunk gegeben. Der ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Und der sieht es anders als Sie. Der findet den Haftbefehl gegen die Hamas richtig, den gegen Netanyahu aber nicht. Das begründet er so.
Zeigt eben, dass die israelische Regierung es nicht vermocht hat und auch wir als Freunde Israel es nicht vermocht haben, in den letzten Monaten klarzustellen, wer verantwortlich ist für das Leiden im Gazastreifen. Ich meine, die humanitäre Situation im Gazastreifen ist ja deshalb so katastrophal, weil die Hamas ihren aussichtslosen Kampf gegen Israel mit dem Ziel der Vernichtung Israels fortsetzt, die Menschen als Schutzschilde benutzt, die dann Opfer von Militäraktionen der Israelis werden. Im Übrigen auch ein klarer Verstoß gegen Kriegsvölkerrecht. Also insofern werden hier Ursache und Wirkung ein Stück weit verschoben. Das heißt nicht, dass alle Vorwürfe nicht auch beleuchtet werden müssen.
Was entgegnen Sie ihm?
Das stimmt ja. Ja, die Hamas hat ein Dilemma aufgebaut, was da lautet, Israel, wenn es sich verteidigen möchte, kann gar nicht anders, als auf zivile Ziele zu schießen, weil sich die Hamas hinter zivilen Gebäuden, Krankenhäusern, Schulen verschanzt. Also das ist eine Falle, die Hamas so aufgespannt hat. Insofern, klar, das stimmt, dass die Hamas das alles so gewollt hat, nur das entbindet nicht die israelische Seite von der Verantwortung für eigenes Tun. Es ist trotzdem noch die eigene Entscheidung, ob man das dann macht. Ob man dann schießt auf die zivilen Ziele oder ob man sagt, die Opfer, die hier da zu befürchten wären, das ist zu groß, das steht in keinem Verhältnis mehr. Man muss sich ja klar machen, wir reden hier, Herr Hart hat es auch gerade gemacht, menschlichen Schutzschilden. Das ist ja so ein bisschen ein zynischer Begriff. Also da enthumanisiert man ja Menschen und lässt sich eigentlich ein auf so eine mechanische, militärische Logik, als ob das ja nur noch Objekte wären. Nein, das sind letztlich auch Geiseln. Menschen werden von den Terroristen hier zu Geiseln genommen, ja, die Palästinenser, und genauso wie auch die israelischen Entführten zu Geiseln genommen werden. Da gibt es völkerrechtlich, würde ich als Jurist sagen, keinen Unterschied. Ja, das sind alles Zivilistinnen und Zivilisten, die es nicht verdient haben, dass man auf sie schießt, dass man sie misshandelt. So, und es ist die Entscheidung der israelischen Seite, wie sehr sie da jetzt auf Zivilisten schießt, um andere Zivilisten freizubekommen. Da, ehrlich gesagt, finde ich sehr richtig, dass man da von Seiten der internationalen Justiz kritisch drauf blickt und alles andere wäre auch wirklich sträflich.
Was sagen Sie denn zu dem Argument, das ich jetzt auch öfter wahrgenommen habe, dass Netanyahu aber mit den mutmaßlichen Taten eigentlich sozusagen nicht so schlimm dran ist wie andere? Also zum Beispiel der syrische Machthaber Assad oder der venezolanische Präsident Maduro werden da oft genannt. Also dass eben diese Verfolgung dieses Machthabers, aber anderer nicht sozusagen, das im Vergleich dann dazu führen könnte, dass der Internationale Strafgerichtshof an Glaubwürdigkeit verlieren könnte.
Also das stimmt, dass das internationale Strafrecht Stückwerk ist. Der internationale Strafgerichtshof ist noch nicht so alt. Den gibt es seit 20 Jahren, bisschen mehr als 20 Jahren. Und der hat nur auf manchen Teilen des Globus eine Zuständigkeit. Also in Israel ist es auch noch nicht so lange, dass er da überhaupt rein darf. In Russland ist auch neu, dass er da hineingeht. Die USA sind nicht Mitglied, China ist nicht Mitglied. Aber man muss irgendwo anfangen. Und nur weil beispielsweise Syrien, ja, der Gewaltherrscher Bashar al-Assad, der da Zehntausende von Menschen in Folterkellern hält, der die Zivilbevölkerung zusammenschießen lässt ohne Ende, dass der nicht nach Den Haag kommt und noch nicht mal einen Haftbefehl hat auf seinem Namen, das ist zu beklagen. Aber das kann ja kein Grund sein, bei allen anderen Sachen die Hände in den Schoß zu legen. Also da, wo man kann, sollte man trotzdem anfangen. Und ja, also mich lässt das nicht kalt, wenn ich nach Gaza blicke. Mich lässt das auch als Jurist nicht wirklich zum anderen Schluss kommen, als dass da schwerste Menschenrechtsverletzungen, schwerste Verbrechen gegen die humanitäre Kriegsordnung im Raum stehen. Und ich finde es im Interesse der Menschen richtig, dass man dann da reingeht.
Zum Schluss noch eine Frage, Herr Steinke. Sie haben selbst mal am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gearbeitet. Von 93 bis 2017 war das ja ein sogenannter Ad-hoc-Strafgerichtshof mit Sitz im niederländischen Den Haag auch. Das war für die Verfolgung schwerer Verbrechen zuständig, die in den Jugoslawienkriegen begangen wurden. Das ist natürlich eine ganz andere Institution jetzt auch nochmal als der Internationale Strafgerichtshof, über den wir jetzt gesprochen haben. Aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, was haben Sie denn da für einen Eindruck bekommen von der internationalen Gerichtsbarkeit? Sie haben ja auch gerade schon gesagt, internationale Gerichtsbarkeit ist sowas wie Stückwerk.
Es ist Stückwerk und es ist im Grunde genommen ein wahnsinnig freundlicher, sanfter Teil der Justiz. Also wenn man sich mal vorstellt, wie mit den Menschen verfahren wird, die in Den Haag angeklagt werden. Wie viele kleine Diebe, wie viele kleine Straftäter auf dem Globus wären dankbar, wenn sie so zart und fair behandelt würden wie in Den Haag. Also es gibt in Scheveningen, im Vorort von Den Haag, wo das Gefängnis für die oder Untersuchungshaftanstalt für die mutmaßlichen Kriegsverbrecher steht, gibt es Musikkurse, gibt es Sportangebote, es gibt also das allerhumanste, die höchsten Standards des Strafvollzugs weltweit wahrscheinlich, weil sich die UNO natürlich da keine Blöße geben will. Aber es lässt einen dann doch ein bisschen zwiespältig zurück, wenn man sich vorstellt, in anderen Ländern gibt es die Todesstrafe, in anderen Ländern gibt es brutale Verliese und für die schrecklichsten Verbrecher des Globus gibt es eigentlich keine harte Behandlung.
Ronen Steinke hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Der Journalist, Autor und Jurist Ronen Steinke ist mein Gast hier heute in der Stunde Sendung und in der guten halben Stunde Podcast. Und wir sortieren das, was heute wichtig ist, in den Nachrichten. Irans Präsident Raisi und Irans Außenminister Amir Abdollahian sind am Wochenende bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. In Iran haben einerseits die fünftägigen Trauerfeierlichkeiten begonnen. Die Särge werden mit iranischer Flagge umhüllt durch die Menschenmengen gefahren. Aber das ist nur die eine kleine Seite der Reaktion, würde ich jetzt mal sagen. Expertinnen und Experten sagen, dass die Mehrheit in Iran eher in Feierlaune ist. Das wird natürlich nicht in den Staatsmedien gezeigt. In den sozialen Medien gibt es aber viele Beiträge, die zeigen tanzende Menschen, die zeigen Feuerwerke, die zeigen Jubel. Wie sieht Ihre angemessene Reaktion auf den Tod von Raisi aus, Ronen Steinke?
Also ich habe nie verstanden, wenn gesagt wird, man darf über Tote nur Gutes sagen. Das erscheint mir für Journalisten also eine totale Arbeitsverweigerung. Und ich finde es auch ein Anspruch, den man ansonsten Menschen nicht stellen sollte. Also man sollte bei der Beerdigung genauso ehrlich reden, idealerweise wie sonst auch. Und wenn es einen Grund gibt, dann Dinge zu sagen, die nicht schön sind, dann gibt es halt den Grund. Also insofern, ich habe da gar kein Problem damit, wenn ich sehe, dass junge Frauen mit Alkohol anstoßen, dass Leute Feuerwerk zünden und ich finde es auch nicht geschmacklos. Ich war vor ein paar Jahren im Iran, das war noch vor den jetzigen Protesten, habe es als ein wahnsinnig dynamisches, angenehmes Land erlebt. Menschen, die belesen sind, die nachdenklich sind, die kreativ sind, unheimlich viel Kunst, unheimlich viel, Kreativität und Pracht. Und also ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Menschen kennengelernt, die wirklich was wollen mit ihrem Leben, mit ihrem Land. Und dann gibt es da diese alten Säcke, deren Lebensinhalt darin besteht, junge Frauen zusammenschlagen zu lassen, weil deren Kopfbedeckung ihnen nicht in den Kram passt. Also da braucht man nicht Respekt vorhaben, finde ich. Überhaupt nicht. Das sind wirklich, also, und Herr Raisi ist einer der allerschlimmsten. Also man kann ja selbst im iranischen System Menschen haben. Da gibt es ja auch Krankenhäuser, da gibt es auch verschiedene Arten des Staatsbetriebs. Ja, also nicht alles ist nur Repression. Da gibt es auch Leute, die vielleicht ganz nicht verwerfliche Sachen machen. Aber Herr Raisi ist wirklich gar keiner davon gewesen. Das ist einer, dessen komplette politische Karriere darauf bestanden hat, dass er ein brutaler Unterdrücker gewesen ist. Schon als ganz junger Mann hat er sich mit einem unheimlichen Eifer dran gemacht, Oppositionelle, die nichts anderes gemacht haben, als ihre Meinung zu sagen und zu sagen, sie wünschen sich ein besseres Iran, in Kerker zu werfen und zum Henker zu schicken. Also für so jemanden, dem sollte man keine Träne nachweinen. Und da sollte man sich übrigens auch als politischer Repräsentant von mir in der EU, ja, oder in Deutschland wirklich jeglicher Krokodilstränen, finde ich, enthalten.
Genau, das ist aber ja eigentlich passiert. Die USA haben ihr Beileid bekundet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Familien der Regierung und den Menschen im Iran sein Beileid ausgesprochen. Und auf Antrag von Russland, China und Algerien hat der UN-Sicherheitsrat, also Deutschland ist ja gerade kein Mitglied, sogar eine Schweigeminute für Raisi abgehalten.
Ja, was soll das? Also ich würde da nicht mit schweigen. Ich tue mir schon schwer, wenn zum Nationalfeiertag des Iran gratuliert wird von unserem deutschen Bundespräsidenten, als sei das ein Land wie jedes andere. Nein, das ist ein furchtbares Regime, was seine Menschen unterdrückt und was keine Legitimität hat. Und ich tue mir sehr schwer damit, wenn jetzt hier also warmherzige Floskeln und also sogar behauptet wird, wir sprechen unser Mitgefühl dem iranischen Volk aus. Ich glaube, das iranische Volk braucht vieles, aber nicht Mitgefühl über den Tod eines solchen Tyrannen.
Jetzt gab es auch Verwirrung, auch ziemlich Kritik am Verhalten von der EU-Kommission. Die hat auf Bitte Irans ein Satellitenortungssystem aktiviert, das bei der Suche nach dem Hubschrauber helfen sollte. Das hat EU-Kommissar Janez Lenarčič veranlasst. Der ist zuständig für Krisenfälle. Der hat da ziemlich viel Kritik für einstecken müssen. Und der hatte aber eben nicht nur gesagt, ja, das Ortungssystem, das passt, sondern er hatte auf X, ehemals Twitter, sogar den Hashtag EU-Solidarity, also EU-Solidarität. Mit dazu geschrieben.
Es ist ja total richtig, dass man da humanitäre Unterstützung leistet, allein schon aufgrund der Hoffnung, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, wenn es irgendwo Autounfälle gibt oder andere oder Helikopterunfälle oder natürliche Katastrophen. Klar, das ist schon richtig, dass man sich da hilft. Aber muss man das danach noch garnieren mit so einer geheuchelten Solidarität, mit so einer politischen Ebene? Das muss man überhaupt nicht und das hätte der hier nicht machen sollen.
Jetzt haben wir heute in der Redaktion auch noch mal drüber gesprochen, dass damals, als Bin Laden sozusagen ja sein Ende gefunden hat, sage ich jetzt mal.
Erschossen wurde,
ja,
glaube ich, oder?
Genau, das wollte ich jetzt gerade nicht so direkt sagen, aber die haben total recht. Das muss man auch so klar aussprechen, dass da Angela Merkel auch ziemlich viel Kritik einstecken musste, weil sie nämlich auf eine Frage gesagt hatte, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Einerseits kann ich nachvollziehen, was Sie sagen, dass man da auch sehr klar einfach sagen muss, was hat jemand auch verbrochen, der jetzt möglicherweise nicht mehr unter uns ist. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich trotzdem ein Mensch, der da jetzt den Tod gefunden hat. Und muss man dann das so verquicken?
Also man muss schon aufpassen, dass man beim Sprechen über Tyrannen nicht selber ein hartes Herz bekommt, ja, und nicht selber so seine eigene Menschlichkeit abgibt im Interesse von Kampf. Also das sehe ich schon. Ich sehe auch, dass man da vielleicht mit sich ringt. Und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht jemand, der ein Feuerwerk zündet. Aber ich habe total Verständnis dafür. Und ich finde nicht, dass ich mich erheben kann über Menschen, an deren Gurgel dieser Tyrann ja seit Jahren, seit Jahrzehnten ist. Wenn die sich jetzt freuen, wenn die aufatmen, wenn die sagen, das ist ein guter Tag für Iran. Also meinen Respekt haben die dafür.
Das Grundgesetz hat Geburtstag. Es wird diese Woche 75 Jahre alt. Ronen Steinke ist Jurist und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Autor. Und Herr Steinke, mich würde interessieren, haben Sie einen Lieblingsartikel?
Ich bin ein großer Fan von Artikel 2 des Grundgesetzes. Alle gucken ja immer auf Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, können auch viele so aus dem FF zitieren. Aber der ist in der Praxis gar nicht so wahnsinnig stark oder gar nicht so wahnsinnig wirksam. Und Artikel 2, der auch von der Formulierung her eher behäbig und eher umständlich ist, den kann man übersetzen. Der sagt im Grunde, im Kern, wenn etwas nicht aus vernünftigen Gründen verboten ist, dann darfst du es. Und das ist als sozusagen liberale Quintessenz. Der Staat muss erstmal gute Gründe haben, dir etwas zu verbieten. Wenn die Gründe nicht gut genug sind, dann ist es erlaubt. Das ist als Prinzip so stark und das hat über die Jahrzehnte so oft so eine befreiende Wirkung gehabt. Leute sind nach Karlsruhe gezogen zum Bundesverfassungsgericht, haben sich auf dieses, ja, letztlich banal klingende Prinzip berufen und haben die wildesten Gesetze damit ins Off schießen können. Ja? Bis hin jetzt zum Selbstbestimmungsgesetz, also das viel diskutiert worden ist, wonach also Menschen selber definieren können, welches Geschlecht sie haben und das also nicht irgendwie der Staat oder irgendeine ärztliche Autorität ihnen aufoktroyieren darf. Auch das beruft sich auf diesen Artikel 2, weil es eben nicht gelungen ist, den konservativen Beharrungskräften vernünftige Argumente dafür aufzubieten, warum die Gesellschaft das braucht. Warum braucht man das, dass man den Leuten das vorschreibt?
Interessant. Helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge. Wie ist denn der Wortlaut von Artikel 2? Hat man den so im Ohr?
Der ist so oder? Kompliziert.
Okay, nee, dann muss ich ihn ja auch nicht.
Ja.
Nee, dann gucken wir nochmal nach. Ich gebe das nochmal als Aufgabe in die Redaktion. Jan Gawert, mein Redakteur hinter der Scheibe, der guckt das nochmal nach, das liefern wir nachher nach. Aber ich bin zumindest erleichtert, weil ich mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen ertappt gefühlt habe und dachte, oh, müsste ich den Artikel 2 jetzt einfach mal so schnell zitieren können? Aber dann ist das nicht so. Ronen Steinke hat einen Lieblingsartikel im Grundgesetz. Und Herr Steinke, Sie haben außerdem einen Geburtstagskommentar in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht vor ein paar Tagen. Und darin sagen Sie unter anderem, dass Fair Play, also die Ausgestaltung des Verhaltens der Menschen, unabdingbar ist, um das Grundgesetz zu erhalten und dass die Gesetze da selber eigentlich überhaupt nicht stark genug sind. Ich paraphrasiere jetzt. Was genau meinen Sie denn damit?
Ja, also die Idee von Demokratie, das wäre, wenn man da ganz platt das sich so vorstellt, naja, ich werde gewählt, ich habe dann die Mehrheit hinter mir, dann kann ich ja erstmal mich freuen und dann brauche ich auch nicht Rücksicht nehmen auf diejenigen, die die Minderheit sind. Das ist aber gerade sozusagen die ja, nicht erwachsene Variante. Und die erwachsene Variante ist, dass ich erkenne, es hat einen Wert für mich, für uns alle, wenn ich bedenke, auch ich werde mal wieder die Minderheit sein. Jeder ist mal oben, jeder ist mal unten. Und zur Demokratie gehört es, Fairplay zu wahren, auch gegenüber den Wahlverlierern und die auch zu respektieren und weiterhin denen auch zu ermöglichen, dass sie wieder zur Mehrheit werden können. Und das ist aber eine Grundhaltung, die kann man den Menschen nicht vorschreiben, die kann man auch durch kein Grundgesetz Leuten aufzwingen. Aber wenn diese Grundhaltung verkümmert und die Gefahr besteht, dann kommt das ganze System zum Erliegen und dann verhärten sich Dinge, die übel sind.
So, und jetzt kam gerade eine Mail aus der Redaktion. Wir haben Artikel 2 jetzt im Wortlaut hier. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Da kommt noch ein ganzer Rattenschwanz an Interpretation dazu und da zeigt sich auch wieder, was ganz schön ist, dass das Grundgesetz ein Wortlaut ist, der oft recht dürftig ist und aus dem dann eine ganze Welt geschaffen worden ist durch juristische Interpretation. Ich glaube, das hätte man vielleicht gar nicht unbedingt erkannt, was da für eine Power in diesen wenigen Worten steckt, aber die steckt da drin.
Jetzt sind nicht alle Menschen so extrem in Feierlaune? Also es wird ja mal gesagt, 75 Jahre Grundgesetz für einen Teil der Menschen in Deutschland, nämlich die, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind. Ist das gar nicht so, dass sie 75 Jahre Grundgesetz feiern? Und es ist schon auch so, dass auch Menschen dort sich immer wieder äußern und sagen, das haben wir irgendwie auch als Überstülpen wahrgenommen. Weil es gab ja, habe ich auch mit mehreren Menschen gesprochen, die runden Tische, wo Menschen aktiv waren, sich engagiert haben, um unter anderem einen Verfassungsentwurf zu erstellen und die dann ja schon enttäuscht waren, weil dann zumindest von ihnen so wahrgenommen wurde, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ihnen ebenso aufoktroyiert wurde und da gar nicht mehr eine Möglichkeit da war, selber noch mitzubestimmen sozusagen. Wie sehen Sie das denn?
Also historisch ist es ja wohl so, dass es nicht den großen Aufstand gab. Also das Überstülpen oder so, da würde ja voraussetzen, dass man irgendwie da gerungen hat miteinander, sondern das wurde mehr oder weniger auch so akzeptiert. Aber im Rückblick kann man sich schon fragen, ob da den Menschen, die beigetreten sind zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, auch ein bisschen was vorgegaukelt wurde, ob die ein bisschen aufs Glatteis geführt wurden. Also ein Beispiel, das Prinzip von Föderalismus, ja, ist eins, worüber man sehr gut streiten kann, ob das so klug ist. Also Föderalismus in so einer extremen Ausprägung, wie wir sie in Deutschland praktizieren, bedeutet, das Geld bleibt da, wo es erwirtschaftet wird. Und es fließt nicht so wahnsinnig durch die Republik. Also in Bayern ist die Grenze zu Thüringen und da guckt man über den Zaun und dann sieht man auch, auf der einen Seite gibt es Schulen, die gut in Schuss sind und es gibt die Polizei, die also viele Beamte hat. Und auf der anderen Seite des Zaunes ist das alles nicht so. Könnte man sich die Frage stellen, ist das so sinnvoll? Ich würde sagen, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll. Vielleicht müsste man gerade dort, wo Armut herrscht, mehr gute Schulen bauen. Und man müsste gerade mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf Streife schicken, weil da ist es irgendwie nötiger. Also dieses Prinzip ist aber nicht in Frage gestellt worden, damals 1990, sondern die reichen Länder haben gesagt, um Gottes Willen, bevor jetzt die arme Ostverwandtschaft dazukommt, ja, die 5 neuen Bundesländer, die natürlich erstmal alle bitterarm waren, geben wir nichts her und haben das denen so verkauft, dass sie gesagt haben, wir machen lieber Wettbewerb. Ihr seid jung, ihr seid Startups, ihr könnt hier auch dann euer eigenes Ding machen im Föderalismus. Ist doch besser auch für euch, wenn jeder so seine eigene Kalkulation, seine eigene Haushaltsplanung macht. Und ich glaube, das war ein bisschen schlitzohrig und ein bisschen falsch.
Jetzt haben Sie gerade, Herr Steinke, mit einer Kollegin, mit der Juraprofessorin Nora Markert, ein Buch veröffentlicht, Jura Not Alone. Da geht es unter anderem auch um die Verletzlichkeit des Grundgesetzes. Also ein Kapitel heißt, wie sich das Grundgesetz gegen Demokratiefeinde wappnet. Und da schreiben Sie über eine Reihe von Regeln, die das Grundgesetz wehrhaft machen sollen. Also unter anderem das Verbot von verfassungsfeindlichen Vereinigungen. Aber Sie machen eben doch auch klar, dass das Grundgesetz verletzlich ist. Und wir hatten es ja gerade schon davon, dass es natürlich auch die Menschen und das Fairplay braucht, um das auszugestalten. Aber wie stabil ist denn das Grundgesetz, würden Sie sagen, Stand jetzt?
Also die Einfallstore für Autoritäre, die unsere Demokratie abwürgen wollen, sind wahrscheinlich zuallererst die Justiz, ja, das Bundesverfassungsgericht und dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also so hat man das in Polen und in Ungarn praktiziert. Da sind ja auch Regierungen an die Macht gekommen, die im Machtrausch versucht haben, Opposition abzuwürgen und haben das vor allem damit gemacht, dass sie erstmal die unabhängige Justiz kaltgestellt haben. Und das wäre in Deutschland leider auch möglich. Da sind wir also nicht sehr gut dagegen gewappnet. Ja, aber abseits davon, das ist so mein größerer Punkt eigentlich und auch also eher so eine Art menschlich-psychologische Sorge, die ich habe. Wenn wir uns verhärten, wenn wir nicht mehr bereit sind, als Demokraten, Demokratinnen, die verschiedene Meinungen haben, uns als Gegner sportlich zu begegnen, sondern wenn wir uns nur noch als Feinde betrachten und uns gar nichts mehr gegenseitig gönnen, dann legen wir uns selber lahm. Dann braucht es auch keine Antidemokraten, die von außen angreifen, sondern dann, dann sabotieren wir uns einfach nur noch gegenseitig. Und diese Gefahr, vor der stehen wir auch.
Ronen Steinke ist Jurist und Autor, schreibt für die Süddeutsche Zeitung und sein neues Buch ist im April erschienen, Jura Not Alone. Jetzt gerade läuft eine Pressekonferenz mit Professorinnen und Professoren aus Berlin und Potsdam zu den Protesten an Hochschulen gegen den Krieg im Gazastreifen. Es hatte da ja wiederholt Protestcamps gegeben, unter anderem an der Freien Universität in Berlin, auch mit volksverhetzenden Aufrufen. Und etwa 100 Lehrkräfte an Berliner Hochschulen hatten sich vor einiger Zeit in einem Brief hinter die pro-palästinensischen Demonstrierenden gestellt. Die Lehrkräfte hatten die Universitätsleitung aufgerufen, von Polizeieinsätzen gegen die eigenen Studierenden ebenso wie von weiterer strafrechtlicher Verfolgung abzusehen. Und in dieser Erklärung wird außerdem die Dringlichkeit des Anliegens der Protestierenden mit dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen und mit der humanitären Lage im Palästinensergebiet als nachvollziehbar begründet. Das hat eine ziemlich große Empörungswelle ausgelöst. Ronen Steinke, hätten Sie diesen Brief der Berliner Hochschullehrerinnen und Lehrer unterschrieben?
Also ich fand den teilweise schon nachvollziehbar und gut, aber ich hätte ihn trotzdem nicht unterschrieben. Ich finde gut, dass es ein letztlich liberales Plädoyer war für den Dialog. Das war ein Plädoyer, wo die Unterzeichner explizit gesagt haben, wir teilen nicht alles, was da gesagt wird. Es geht uns nicht um die inhaltliche Positionierung, aber dieses Thema ist nun mal ein Thema. Da kann man nur zustimmen. Und es muss in der Universität der Ort sein, wo man sich da begegnet und sich darüber austauscht. Und das darf nicht abgewürgt werden. Nur, was sie nicht geschrieben haben und was mich ziemlich fassungslos zurückgelassen hat, die haben nicht geschrieben, dieser Ort, die Universität, soll auch ein Raum sein, wo sich unsere jüdischen Studierenden weiterhin angstfrei bewegen. Das ist ja etwas, was derzeit nicht gegeben ist. Und da würde ich sagen, also gerade wenn man sich auf so einen liberalen Standpunkt stellt, so eine Art Sorge um den Diskursraum, dann darf das eigentlich nicht vergessen werden, es sei denn, dass das tief blicken, dass es einem egal ist.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, mit einem Teil waren Sie einverstanden. Das Argument, das ich stark fand in diesem Brief, war das Recht auf Versammlung, Protest, auf Meinungsfreiheit, das eben als hohes Gut nochmal rausgestellt wurde. Und ich fand auch interessant, dass schon auch nochmal darauf hingewiesen wurde, dass die Protestform, nämlich die Besetzung von Unigelände, dass das die Hochschullehrerinnen und Lehrer durchaus begrüßen, beziehungsweise dass sie das total in Ordnung finden, weil es eben eine legitime Protestform ist.
Ja, das ist auch so, ja. Also es wird ja auch nicht nur für dieses Anliegen, also Kritik an israelischen Vorgängen in Gaza, es wird auch für ganz viele andere Anliegen an Universitäten protestiert und es werden auch Blockaden gemacht. Das kann man begrüßen, kann man sagen, dafür gibt's eine Uni. So, finde ich überhaupt nicht verkehrt. Aber das ist ja nicht das, was dieser Brief dann am Ende als Message hatte, sondern die haben am Ende einen riesigen Vorwurf gegen die Polizei erhoben. Die Polizei hätte da mit Polizeigewalt, also mit sozusagen rechtswidrigem Eingreifen, die Leute weggeprügelt. Und sorry, das ist wirklich Desinformation. Das stimmt nicht, sondern die Polizei ist aus einem einzigen Grund reingegangen. Nicht, weil da die Meinung der Leute irgendjemand nicht gepasst hätte, denn das wäre ja keine Grundlage, sondern die ist deswegen reingerufen worden von der Unileitung, weil die Protestierenden die Feuermelder zerdeppert haben und angefangen haben, Hörsäle aufzubrechen. Und sorry, also so eine Form von Sachbeschädigung, da kann man nicht ernsthaft erwarten, dass die in Ordnung ist, unabhängig von dem, wofür man da demonstriert.
Ich hatte den Eindruck, dass diese Bilder aber eben von Demonstrierenden, die da weggetragen wurden, tatsächlich auch wieder dann von den Demonstrierenden genutzt wurden. Ne? Also die haben dann eben gesagt, oh, wir werden da mit harter Hand am Demonstrieren gehindert.
Ja, also was wirklich lächerlich ist. Ja. Also jeder darf in Deutschland Kritik üben und über Nahost, also eine ganze Menge sagen und sich dann so bewusst, sich dann so reinzusteigen und sich bewusst zu inszenieren, letztlich als sei man so ein Märtyrer, als würde man furchtbar leiden, nur weil man nicht straflos, wie gesagt, Feuermelder zerdeppern und Hörsäle aufbrechen darf, ist wirklich verwöhnt und lamoyant. Und sorry, gerade wenn wir jetzt über den Nahen Osten sprechen, das haben wir jetzt ja gemacht, auch in dieser Sendung, und über das grauenhafte Leid, was da Menschen durchmachen, ich kann da nur ein bisschen mit den Augen rollen über Studierende hierzulande, die sich so in Szene setzen.
Jetzt haben Sie vorhin kurz erwähnt, dass die Uni ja durchaus ein Ort ist, an dem auch Protest stattfinden soll auf eine Art. Jetzt stellt sich ja immer wieder die Frage, wie auf die Situation eine angemessene Reaktion aussehen kann, indem man vielleicht das Ziel hat, einen Gesprächsraum zu schaffen. Weil es da ja momentan, so nehme ich es zumindest wahr, wirklich Pole gibt, die gar nicht mehr zusammenkommen, weil, Sie haben es angesprochen, die jüdischen Studierenden eigentlich überhaupt gar nicht mehr auf den Campus kommen, weil sie sagen, ich habe da total Angst. Die anderen eben sehr laut ihre Standpunkte klar machen und eben auch in der Professorinnenschaft es da total die Gräben gibt. Also was würden Sie denn sagen, sind da gute Schritte, um einen Gesprächsraum aufzumachen?
Ich habe nichts gegen Gräben. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sich unterschiedlicher Meinung ist, wenn man laut auch diskutiert. Ich habe was gegen Einschüchterung. Ja? Wenn man Leuten physisch Angst macht, sich zu äußern, dann finde ich, hört's auf. Und das wäre der Moment gewesen, wo die Dozierenden in ihrem offenen Brief vielleicht auch hätten sagen können, also vor unsere vulnerablen Studierenden jüdischer Herkunft oder Glaubens, vor die stellen wir uns. Und ich habe was gegen Forderungen nach Kriegsverbrechen, ehrlich gesagt. Also gerade jetzt im Lichte der aktuell thematisierten Kriegsverbrechen der israelischen Seite und natürlich auch der Hamas. Also wenn Studierende hierzulande auf dem Campus sagen, Israel sei ein Kolonialgebilde, Israel müsse aufgelöst, von der Karte gestrichen werden oder sogar, das habe ich auch in einer dieser Demos gehört, die Juden sollten zurück nach Europa oder sonst wohin gehen, also vertrieben werden. Das sind Vertreibungsfantasien. Oder ein Slogan, der da skandiert wurde, Intifada sei also die Lösung, die man braucht im Nahen Osten. Also Intifada ist das Wort für die Selbstmordattentat-Kampagne gegen die israelische Besatzung, wo also Schulbusse in die Luft gejagt wurden, ja, wo Cafés mit Bomben in die Luft gejagt wurden. Also wenn Studierende hierzulande so etwas fordern, sind das Forderungen, für die, ehrlich gesagt, man auch keine Sympathien haben darf.
Ronen Steinke, vielen Dank. Ronen Steinke ist Jurist und Journalist und hier mein Gast in der Stunde-Sendung und der guten halben Stunde Podcast. Herr Steinke, wie viele Minuten verbringen Sie pro Tag mit Sport?
Och, gar nicht so wenig. Ich jogge eigentlich fast jeden Tag, dreiviertel Stunde bis Stunde. Ich bin aber jemand, der da nicht so abschaltet, wie man es vielleicht sollte, sondern der dann trotzdem die Handy-Kopfhörer drin hat und zum Beispiel Deutschlandfunk hört.
Ah, das heißt, Sie sind ein Morgenjogger? Ja. Oder? Gut, also bevor der Tag startet. Das finde ich ja immer beeindruckend. Eine Zeit lang habe ich das auch durchgezogen, aber dann relativ schnell wieder aufgehört. Dann sind Sie aber zumindest, was die Menschen in Deutschland durchschnittlich betrifft, eher in der oberen Hälfte, würde ich sagen, beziehungsweise über dem Durchschnitt. 34 Minuten verbringen Menschen ab 10 Jahren nämlich durchschnittlich pro Tag mit Sport. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Und das waren immerhin 5 Minuten mehr als vor 10 Jahren. Das wiederum hat mich gewundert, weil ja irgendwie durch Smartphone und Streaming und auch E-Roller zum Beispiel immer mehr Angebote da sind, um eher auf dem Sofa zu bleiben oder sich eben nicht zu bewegen, obwohl man sich fortbewegt.
Das stimmt. Auf der anderen Seite kann man dann all diese schönen Dinge, Podcasts hören, sowas auch gut bei Bewegung machen, also gut kombinieren. Das war vielleicht früher auch nicht immer so. Hörbücher.
Da haben Sie natürlich einen Punkt. Jetzt ist es so, dass aber trotzdem gut ein Drittel der Freizeit, 2 Stunden und 8 Minuten, immer noch auf Fernsehen und Streaming entfällt. Das waren 10 Jahre zvor immer noch ein bisschen mehr, knapp 3 Stunden. Das ist deutlich mehr als für das Treffen und den Kontakt mit Freunden und Familie eingerechnet werden. Das sind so 1,25 Stunden täglich pro deutschem Staatsbürger.
Ja, also jeder, wie er mag, ja. Und Menschen, die einen Hund haben zum Beispiel, ich glaube, die würden das Gassigehen gar nicht als Sport deklarieren, aber dabei ist es in Wirklichkeit ja doch, ne? Ich glaube, aus meiner Erfahrung, frische Luft und der Wechsel der Jahreszeiten, das ist schon auch für die Seele gut. Da fühlt man sich schon wohler, wenn man das alles mitbekommt.
Dann sage ich an dieser Stelle danke, Ronen Steinke, Jurist, Journalist und Autor, für dieses Gespräch und für Ihren Besuch.
Sehr gerne, danke.